herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von Die Man Cave mit mir, Max Nikolas Maria von Nachtsheim. Heute geht es natürlich ganz viel um Ghost of Tsushima für die PlayStation 4. Na, Abfahrt, sage ich. Ja, und damit Halli und Hallo, herzlich willkommen in der neuen Folge Die Man Cave. Diese Cold Starts, ne? Die werden auch immer dümmer, Alter. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ach ja, Leute, schon wieder eine neue Folge. Ich glaube Folge 29, wenn ich mich nicht täusche. Freut mich sehr, heute wieder mit einem großartigen Thema, mit einem großartigen Spiel. Denn Ghost of Tsushima, wahrscheinlich das letzte große PlayStation 4 Exclusive Spiel, hat vor einigen Tagen das Licht der Welt erblickt weltweit. Und ist der absolute Wahnsinn. Das kann man schon mal sagen. Es ist von Sucker Punch. Und man fragt sich wirklich, mit was für einem Lauf Sony da nochmal in den Sommer gekommen ist. Erst Last of Us, dann jetzt noch das. Das ist schon ganz schön viel. Wir werden uns darüber gleich ausführlich unterhalten. Generell nochmal ganz kurz über Sucker Punch. Das ist jetzt kein Thema, was man bei Nukular behandeln muss. Aber hier in der Man Cave kann man das nochmal ganz kurz anschneiden, weil die haben schon ein paar schöne Spiele gemacht und darüber lohnt es sich zu reden. Vorher aber noch ein ganz kleiner Verbraucherhinweis, und der ist wirklich auch nur ganz klein gemeint, und zwar Nerdy Turdy Gang ist ja mein Label, also klamottenmäßig. Wir verkaufen da inzwischen auch mein Comedy-Programm digital, wir verkaufen da diverse Klamottis, wir verkaufen da aber auch seit einiger Zeit Toys. Das sind sehr selektierte Auswahl an Toys. Ich möchte das ganz kurz erklären, warum. Und wie ihr da auch mit dran arbeiten könnt. Erstmal dieser Toy-Sektor, den haben wir halt damals eingeführt, weil wir gemerkt haben, na, wenn wir gewisse Kollektionen machen, die halt eine Hommage sind oder sich vor gewissen Themen verneigen, damit kann man irgendwie arbeiten und wir können daraus irgendwas Cooles machen und können dann sozusagen noch lizenzierte Toys dazu anbieten. Das funktioniert. Inzwischen haben wir den Toy-Sektor aber ein bisschen ausgebaut und machen das auch zu Sachen, mit denen wir gar nicht so viel am Hut haben. Zum Beispiel, also was heißt nicht am Hut haben, sondern wir haben mit allem was am Hut, aber zu dem wir jetzt keine Kollektion machen. Zum Beispiel haben wir gewisse Figuren von Metal Gear oder von Spyro oder von Crash oder so. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich sehr, 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 sehr cool finde. Und das finde ich alles auf jeden Fall richtig nice, dass da inzwischen so eine selektierte Auswahl stattfindet. Wir müssen natürlich auch, wir sind leider aktuell noch an Großhändler gebunden. Es gibt da schon ein paar Gespräche mit ein paar größeren Firmen, ob man auch vielleicht von denen direkt beziehen kann. Dafür sind natürlich die kleinen, die Mengenabnahmen noch einfach zu klein. Du kannst dann halt nicht einfach mal 10 Baby-Yodas bestellen, sondern die wollen dann halt, dass du 100 nimmst und dafür reicht halt einfach die Kapazität nicht oder das Risiko ist so hoch. Da muss man dann mal gucken, wie man es macht. Müsste wahrscheinlich dann auch viel mehr da in dieses Online-Shop-System rein, beziehungsweise, also nicht System, da müsste man ja aber so sich reinfuchsen in das Ganze, wie das funktioniert, Google-Suchmaschinen und so weiter und so fort. Und müsste dann wahrscheinlich sein Angebot krass erweitern. Ich will das mal ganz kurz erklären, was ich nicht machen will, weil das andere Händler so machen, das habe ich halt schon oft mitbekommen. Weil ich habe ja mich auch mal so 2 Jahre sehr eng in dieser Toy-Szene bewegt, gerade durch Choking Hazard vor ein paar Jahren. Und was mir aufgefallen ist, es gibt halt Firmen wie, ich sag jetzt mal, Space ist eine großartige Firma, wahrscheinlich eine der ehrlichsten und schönsten Toy-Firmen in Deutschland, auf die halte ich auf jeden Fall große Stücke und die sind alle auch super lieb dort, deswegen in Space gibt es erstmal überhaupt keine Kritik, die sind einfach nur herzzerreißend lieb, aber es gab halt andere Leute, deren Namen nenne ich natürlich nicht, die haben sich irgendwann dieses Prinzip überlegt, so okay, ich kann halt bei Heo Ware einkaufen, dann kaufe ich mir das alles ein, beziehungsweise biete alles, was dort zum Einkauf steht, an, sag so, alles klar, immer schön, alles Listen bei mir im Shop, natürlich zu dem jeweiligen Verkaufspreis. Wenn die Sachen auch erst im Oktober rauskommen oder so, steht halt da Vorbestellung. Und immer wenn jemand eins bestellt, dann nehme ich die Ware, bestelle ich die Ware halt bei Heo direkt. Und so schaffe ich mir ein Modell, mit dem ich Geld verdiene. Habe halt sozusagen schon Kohle auf Vorrat. Weil wenn natürlich irgendwie Heo, also sagen wir mal, du kaufst eine Figur für 100 Euro ein und die kostet im VK 150, dann hast du ja schon die 150 und die legst du halt auf die Seite oder hast halt Geld. Und weil die wollen die Kohle halt erst, wenn du die Ware auch bekommst. Erst wenn die Ware lieferbar ist bei Heo, dann kriegt halt der Kunde eine Rechnung gestellt. Und so gibt es halt Händler, die das halt für sich ausnutzen und sagen so, ich mache einen Shop auf, ich verkaufe da Ware, die bald rauskommt und sowas. Und das ist kein großes Geheimnis. Das ist ein Modell, was viele Shops fahren in Deutschland. Das ist auch nichts Illegales. Das ist halt moralisch, kann man das sich halt fragen, ob das so super ist. Ich will es auch gar nicht an Pranger stellen, weil es gibt schlimmere Sachen. Aber ich persönlich will es halt so nicht handhaben. So, das will ich eigentlich sagen. Ich möchte nicht so den Shop voll machen mit Sachen und halt nur die Sachen bestellen, sondern wir versuchen halt gemeinsam Produkte zu finden, die wir aufnehmen. Selektiertes Zeug. Es kann auch jeder auf mich zukommen und sagen so, ey, pass mal auf, ich habe eine Frage, ich will was, ich suche was. Wir haben jetzt letztens für Leute vom Discord zum Beispiel Lilo und Stitch-Figuren bestellt. Ganz, ganz toll. Das sind so kleine Statuen gewesen. Wir haben auch Themen rausgefunden, wo ich dachte, so, das ist vielleicht gar nicht so ein Thema für den Discord, wie zum Beispiel Okami, wo jetzt die Nandroids von Okami bestellt wurden, oder die Shinshan Nandroids, letztens irgendwie, die an einem Freitagmittag mal einfach 13 Stück, der Lukas im Vollrausch irgendwie die ganze Zeit Shinshans raushaute mit dem Arsch-Boogie-Woogie. Also es war auf jeden Fall, so, das macht, glaube ich, Spaß, und da müssen wir auch hin in so eine Richtung, so dass man das gemeinsam macht. Ich forsche da immer noch so ein bisschen, ich höre da immer noch in mich rein und guck so, was gerade so geht. Ich habe ja letztens schon gesagt, dass ich momentan finde, dass Hasbro extrem gute Sachen macht. Ich war jetzt letztens in der Presse und durfte mir noch so ein bisschen die Zukunft davon anschauen und kann nur sagen, das wird auch so weitergehen. Die Strähne geht auf jeden Fall genauso tadellos weiter, und wer weiß, was da noch alles kommt. Der Deadpool-Kopf, der jetzt gerade rausgekommen ist, zum Beispiel dieser Animatronic Deadpool-Kopf, der mit einem spricht und den man auch per App steuern kann, der mit seiner sehr, sehr filigranen Animatronic-Technik funktioniert, das ist schon zum Beispiel ein echt schönes Stück so, ne? Das ist schon wirklich funny, und als Fan von Deadpool und generell absurden Toys ist der Schädel halt Pflicht unter den Pflichten so. Deswegen, den kann ich euch sehr, 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 sehr empfehlen. Den finde ich wirklich fantastisch gut. Generell mag ich auch die, also was ich auch sagen muss, ich gucke ja mir gerade so diese ganzen The Child-Figuren, also aka Baby Yoda an, von Mandalorian, und muss auch da sagen, dass in der aktuellen Status, also aktuell gibt es ja zwei von Funko, beziehungsweise jetzt gibt es ja noch mehr kleine. Es gibt den großen von Funko, es gibt ein paar kleine von Funko, es gibt dieses Plüsch, The Plüsch The Child von was es im Disney-Shop gibt, dann gibt es noch eine Figur von Mattel, und es gibt diverse Ausführungen von Hasbro. Da gibt es natürlich den sehr, sehr kleinen Black Series Baby Jody, aber es gibt auch noch zum Beispiel eine Actionfigur, die ist 19 cm groß, die kann aber nur die Arme bewegen, den Kopf leicht drehen. Und jetzt gibt es seit neuerer Zeit eine Plüschfigur mit einem Frosch dabei und einem Becher dabei, und die macht auch Geräusche. Und ich muss sagen, von der Verarbeitung, wie der aussieht, wie der gemacht ist, ist das mit Abstand der beste vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin ein riesengroßer The Child-Fan. Ich habe wirklich mich an diesem Ding, kann ich mich nicht satt sehen. Ich finde, das ist das Süßeste, was es gibt. Aber das ist wirklich, und das sage ich nicht, weil sie es verkaufen, sondern das sage ich als Nerd, und natürlich bin ich dann auch froh, so ein Produkt zu verkaufen, mit Abstand der schönste so, weil, und auch der, mit dem man am meisten anfangen kann, weil er halt die Geräusche macht, weil er die Gimmicks dabei hat. Also der ist wirklich liebevoll, und der kostet halt nur 37 €. Bei uns inklusive, 36 glaube ich sogar nur, inklusive Versand, ich weiß gerade nicht. Aber der ist wirklich toll. Also wenn ihr eine schöne Figur von The Child wollt, bestellt die bei uns. Die ist wirklich herzerreißend schön. Da habe ich wirklich, das hat einen großen Platz in meinem Herzen, das kleine Vieh. Und ja, auch die Funko Pops, die großen und sowas, ne? Funko Pop momentan ein sehr, sehr großes Thema bei uns in der Community, auf dem Discord. Die Funko Fun Gruppe ist eine der aktivsten Gruppen auf dem ganzen Discord, und ja, weil einfach die Leute so krass Bock haben über Funkos, und weil sich dann langsam auch so eine marktwirtschaftliche Nische entwickelt, dass Leute halt sind so, yo, ich habe jetzt was rausgefunden, der Funko kostet da nur 5 €, ist aber in den Staaten in der App schon 70-80 $ wert, lass den mal da bestellen, so, damit wir da noch ein paar von kriegen, weil da will die gerade noch keiner haben, also da einkaufen. Es entwickelt sich wie so ein Planspielbörse mit Funko Pops. Das finde ich alles sehr, sehr, sehr spannend. Auch hier ist Lukas sehr aktiv. Lukas generell gerade sehr aktiv, wenn es darum geht, Menschen dazu animieren, Geld auszugeben. Ist vielleicht auch bedenklich, lieben wir aber auch. Lukas generell große Liebe, und bald kommt ja auch mein neues Mini-Podcast-Projekt mit Lukas, was wir ganz offiziell auf offiziellen Wege releasen werden, nämlich die Sendung mit den gelben Leuten, eine 10-teilige Podcast-Serie, also die erste Staffel, vielleicht gibt es auch irgendwann eine zweite, in der wir die Simpsons gucken, immer eine Folge aus irgendeiner Staffel, also nicht der Reihe nach, sondern ausgewählte Folgen, wo sie sagen, die haben was bewegt, die sind thematisch schon ihrer Zeit voraus gewesen, die haben einen guten Ansatz, über den man diskutieren kann, und da haben wir uns 10 Folgen rausgesucht für die erste Staffel, und das wird bald losgehen. Deswegen beobachtet mein Social Media bei die Man Cave, aber auch vor allem bei Rockstar drüben, da wird dann bald etwas kommen. Und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf, weil ich sehr gerne mit Lukas Podcaste. Das ist einfach ein sehr angenehmer, toller Podcast-Partner. Gut, das so viel zum Shop. Also wie gesagt, wenn euch das Ganze interessiert mit den Toys, wir könnten es gerne austauschen. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir bei Facebook. Facebook auch ganz, ganz wichtig. Schreibt mir bei MSN. Schreibt mir wirklich eine E-Mail. shop@nerdyturdygang.de, max@radionukular.de oder whatever. So, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, mich immer zu erreichen. Und ich bin da für euch da. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt oder auf dem Discord oder sowas, dann kommt rum und wir klären das. Wir klären das. Versteht ihr? Mann zu Mann, Frau zu Frau. Was ist los, Alter? Gut. Geklärt wird auch vieles in Ghost of Tsushima. Und dazu möchte ich eigentlich auch direkt kommen. Weil das heute so ein bisschen das Hauptthema ist, es schmückt das Cover und natürlich soll es auch dann hauptsächlich heute darum gehen. Das muss vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte nochmal aufrollen. Das Spiel ist von Sucker Punch. Sucker Punch ist nicht nur ein relativ mittelmäßiger, egaler Film, sondern auch ein Entwicklerstudio. Und die haben in der Vergangenheit schon ein paar Spiele gemacht, die ich sehr mag, beziehungsweise eine Reihe vor allem gemacht, die ich sehr mag. Und das ist die Sly Raccoon-Reihe. Sie haben angefangen, sie wurden, ich glaube, 97 gegründet, haben dann Rocket, Robot und Wheels gemacht für den N64. Das war so ein Spiel, was so ganz okay war. Heute nicht ganz so billig mehr, muss man sagen. Eher einer der nicht höherpreisigen, aber schon so, geht schon so auf seine 60, 70 Euro zu inzwischen. In den N64, wenn man das in gutem Zustand OVP haben will. War halt damals so ein Titel, der, ja, keine Ahnung, das war halt so ein einer dieser vielen experimentellen N64-Spiele, wie sie damals oft gemacht wurden im 3D-Plattformer-Sektor. Das Ganze hat sich aber damals noch nicht so richtig rund angefühlt, beziehungsweise ich kann mich da nur noch sehr, sehr, sehr schwer dran erinnern, weiß aber dann, dass ich Sly Raccoon geliebt habe. Also Sly Raccoon 1 und auch Sly 2 Band of Thieves fand ich richtig, 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 richtig dope auf der PlayStation 2. Ich weiß gar nicht, ob ich das dritte damals gespielt habe, aber dieser Cell-Shading-Look mit diesen, ja, schon sehr geradlinigen Leveln, die man da halt in 3D plattformermäßig nutzt, à la Crash Bandicoot, aber nach vorne gehend. Sly hatte irgendwie das Potenzial, größer zu sein. So leider hat man den Sprung nie wirklich geschafft. Das Ganze ging dann 2010 bereits schon zu Ende. Da kam dann nur noch mal die Sly Collection raus für PS Vita und PlayStation 3. Die konnte man sich dann halt holen und dann hatte man noch mal die ersten drei von der PlayStation 2 in HD-Fassung, aber so richtig, richtig gecatcht hat es leider überhaupt keinen mehr. Und dann war das Thema durch. Aber ich hatte immer Liebe für die Sly. Man war halt einfach ein Waschbär, der als Dieb verkleidet war mit so einer schwarzen Augenbinde, hatte so ein paar absurde Gehilfen dabei und hat sich halt dann sozusagen, hat dann kleine Einbrüche begangen in Form eines Jump'n'Run, des Plattformers. Das war sehr sympathisch und es hat sehr viel Spaß gemacht. Irre sympathisch. 2009 erschien dann eine Reihe, die sie sehr lange getrieben haben. Von 2009 bis 2014 kam Infamous. Eine Rolle, ein Spiel so ein bisschen wie Prototype über einen Superheld, der kein Superheld sein will. Ich muss sagen, bei Infamous war ich leider immer so ein bisschen raus. Es gab Infamous, Infamous 2. Dann gab es noch dieses Festival of Blood. Das war dann so ein bisschen das war, glaube ich, ein Standalone, ne? Das war kein DLC, das war schon Standalone, das konnte man schon zocken. Aber hieß das nicht, ich muss jetzt gerade offen sagen, ich bin natürlich gerade auf Wikipedia so als Leitfaden, das hilft ja auch immer noch mal was. Aber ich muss mal ganz kurz was gucken. Das hieß doch bei uns anders, oder? Das hieß doch bei uns was mit Light. Infamous. Warte mal. Ich möchte ganz kurz wissen, wie dieses Infamous heißt. Infamous First Light hieß das. Ist es das gewesen? First Light ist ein Standalone-DLC des Action-Videos Infamous Second Son. Genau. Dann habe ich mich nicht getäuscht. Nämlich 2000... Ach nee, das Second Son kam dann für die PlayStation 4 raus. Infamous Festival of Blood ist anscheinend Infamous 2 Standalone. Also es gab zwei. Ich kenne das Festival of Blood gar nicht. So gut bin ich informiert. Genau, das war ein Standalone, was dann auch noch kam. Ich habe, glaube ich, First Light auch ein bisschen gespielt auf der PlayStation 4. Ich besitze, glaube ich, auch alle Infamous-Spiele, aber ich muss ehrlich sagen, so richtig gecatcht hat es mich nicht. Da sind wir halt wieder bei dem Problem, dass ich einfach sehr, sehr, sehr wenig PlayStation 3 gespielt habe, dass ich keine große Liebe für die PlayStation 3 hatte und dass ich jetzt erst in dieser Generation PlayStation 4 versus Xbox One X sich meine Wahrnehmung von dem Ganzen sehr, sehr geändert hat. Ne? Also ich habe deswegen auf der PlayStation 3 nur das Nötigste gespielt. Das war Metal Gear Solid 5, ein bisschen Resistance, God of War 3, bisschen Uncharted 2, aber ich glaube nur 3 Level. Und dann muss ich mir ganz kurz hier am Bein kratzen. Deswegen bin ich gerade so, Udo, und Last of Us halt, ne? Last of Us und Heavy Rain. Und dann hat sich meine PlayStation 3-Ära auch beendet. Ich habe ja die PlayStation 3 wirklich nie gemocht. So. Ich hatte nicht mal ein Konto mir da angelegt, großartig so. Hab da nie was digital gekauft oder so, sondern ich war wirklich immer so ein bisschen so underwhelmed von dieser Konsole, weil die Xbox 360 auch so gut war. Mit der PlayStation 4 kam die PlayStation lieber aber wieder. Und die PlayStation 4 hat echt in den letzten Jahren brutal abgeliefert. Wir haben eine wunderbare PlayStation 5-Konferenz gesehen letztens. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Xbox diese Woche. Und ja, die PlayStation 4 hat natürlich von mir mehr Aufmerksamkeit bekommen und so war auch dann bei den ganzen Pressekonferenzen schon vor ein paar Jahren, als dann Ghost of Tsushima das erste Mal auf der E3 gezeigt wurde, ich glaube es war 2016 oder 17, wenn ich mich nicht täusche, 17 müsste es gewesen sein, da war ich ganz schön flashed, so, da war ich ganz schön so, wow, das sieht ganz schön gut aus, was kommt denn da auf uns zu, mega. Und dann habe ich mich aber auch so ein bisschen von Ghost of Tsushima abgewendet, weil ich immer ja, ich sag's ja immer wieder, ich bin ja gar nicht so ein Trailer-Schauer, gerade bei so, ich habe mir ja zum Beispiel auch keinen Story-Trailer angeschaut von Last of Us oder sowas, sondern ich habe ja einfach nur das Einzige damals gesehen vor vielen Jahren auf der E3 und habe dann gesagt, so gut, das wird eh gekauft, das wird eh großartig, jetzt so wenig beschäftigen wie nur möglich. Und als es dann im Frühjahr hieß, nachdem das Spiel verschoben wurde und dieser Typ da sich so aufgeregt hat und seine Leaks rausgehauen hat, habe ich ja auch überhaupt das alles gemieden und habe mich ja überhaupt nicht damit beschäftigt. Deswegen, ich war ganz schön hyped auf Ghost of Tsushima, weil ich mich einfach wie bei anderen Spielen auch mit Absicht nicht informiert habe und das gemieden habe, weil für mich Gaming nicht ist, ich habe letztens ein sehr, sehr schönes Meme gesehen, das basierte auf der Pressekonferenz von Devolver, da ging es dann darum, dass man sich ja heute, dass das Spiel eigentlich heute scheißegal ist, sondern dass das Ganze im Vorfeld drüber reden, den kleinsten Leak raussuchen, sich auf Reddit darüber kaputt reden und dann, wenn es draußen ist, so viel wie möglich aufregen, dass das heute das neue Spielerlebnis ist. Da bin ich leider klassisch und halte mich von diesem Prinzip fern. Ich spiele gern schöne Spiele und möchte die auch gerne irgendwie so erleben. Und das ist dann vielleicht nicht immer die beste Information. Also man kommt dann, ich bin dann nicht der bestinformierteste Gamer, aber ich bin sehr kindlich naiv beim Zocken und das macht mir sehr viel Freude. Und ich sag euch ganz ehrlich was, wegen Ghost of Tsushima, ich wusste nicht so richtig, welches Genre das ist. Also ich wusste natürlich, dass es ein Action-Adventure ist im weitesten Sinne und dass man natürlich draufknöppeln soll. Hör mir aber gar nicht bewusst, wie viel Open World da ist oder nicht. Oder ob das eher eine gerade Storyline ist wie bei Last of Us, die man verfolgt. Und siehe da, es ist ein Open-World-Spiel, ein wunderbares, aber ein wirklich wunderbares Open-World-Spiel, über das wir jetzt gleich sehr viel reden werden. Beziehungsweise jetzt werden wir ganz viel darüber reden. Warum kündige ich das an, als würde es jetzt gleich passieren? Das passiert doch schon. Ghost of Tsushima, der neue große PlayStation 4-Exclusive aus dem Hause Sucker Punch, was sie gemacht haben, habe ich ja eben schon gesagt, ist eine große, große, große Verneigung vor der japanischen Filmkunst, vor der japanischen Kultur, vor Kurosawa und so weiter und so fort, all die Filmgeschichte durch ihre Werke mitgeschrieben haben und im Endeffekt möchte sich dieses Spiel vor dieser Kunst verneigen und möchte auch gleichzeitig endlich das passende Spiel dazu schaffen. Dabei begibt man sich so ein bisschen auf die Pfade von Assassin's Creed. Das mag jetzt erstmal negativ klingen, weil irgendwie Assassin's Creed für viele Leute ein sehr negativer Titel ist. Ich muss sagen, ich bin seit einigen Jahren auch nicht mehr der größte Assassin's Creed-Fan. Ich bin kein Hater, bei Weitem nicht, aber ich habe so ein bisschen den Anschluss verloren. Muss aber sagen, dass mich dieses Spiel hier, Ghost of Tsushima, ganz anders berührt. So, es nimmt mich ganz anders mit. Und warum und wieso, das kann ich dann im Laufe der Review so ein bisschen erklären. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz auf die Story ein. Es geht in erster Linie um Jin Sakai. Ich muss mich noch mal ganz kurz, ich mache mir immer noch nebenbei den Wiki auf, einfach nur damit man so ein bisschen sicher ist. Das Ganze spielt, das Jahr kann ich euch direkt hier auch sagen, im Jahre 1274 und die Mongolen fallen gerade in Japan ein und verwüsten, brandschatzen und vergewaltigen, was ihnen vor die Nase läuft. So fallen sie auch auf Tsushima ein, eine Insel in Japan, die bewacht wird von einem Stamm, von mehreren Stämmen, angeführt vom Onkel von Jin Sakai, der hier tatsächlich namentlich nicht genannt ist und dessen Namen ich mir auch nicht merken kann. Deswegen lasse ich ihn einfach aus. Der Onkel, wir nennen ihn Onkel. Und Shishumi, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser besagte Onkel ist der Stammesführer und auch einer der stärksten und wichtigsten Samurai dieser Insel. Und Jin Sakai ist sein was ist, wenn man Neffe, wenn das der Onkel ist, ne? Der halt seinen Vater verloren hat und der sozusagen sein Role Model in seinem Onkel gesehen hat und der hat ihn großgezogen und hat ihm das alles gelehrt und hat ihm auch gesagt, du bist ein Samurai. Ein Samurai schleicht sich nicht von hinten an, der schlägt von vorne zu. Und so hat Jin in seinem guten Herzen einen Auftrag. Er will natürlich mit aller Macht Tsushima verteidigen und stürzt sich in diese Schlacht. Das Spiel startet mitten in dieser Schlacht, wenn die Mongolen gerade auf Tsushima einfallen und alle anderen Samurai fallen. So, das ist ein riesiges Gemetzel. Die Mongolen mähen alles nieder. Es sind viel zu viele. Die Gruppe an Samurai ist viel zu klein. Und Jin überlebt nur mit Mühe und Not den Kampf, weil er nämlich auf seinen Erzfeind Kotukan trifft. Kotukan ist, ich glaube, auch der Enkel von Enkel oder auch Neffe oder Cousin von Genghis Khan. Kriegt sein Gesicht im Übrigen von Patrick Gallagher verliehen. Und dieser Mann ist der böse Mongolenkönig, der hier die Fäden in der Hand hat und der diese ganzen Truppen leitet. Und er entführt den besagten Onkel, beziehungsweise vereinnahmt dessen Palast. Und Jin will sich den schnappen und rennt auf ihn zu und geht in den Kampf mit ihm. Und dieser Kampf, den führt ja auch, aber der ist natürlich hoffnungslos, der bringt überhaupt nichts. Das kennt ihr so ein bisschen am Anfang von Sekiro, gibt es ja auch diesen einen Kampf, der überhaupt nichts bringt in dem Feld. Und dieser Kampf wird bestritten und nun steht ihr da. Und beziehungsweise er wirft euch dann einfach von der Brücke und man denkt so, naja, das war es wahrscheinlich für unseren Jin. War es aber nicht. Der Jin wird gerettet und geborgen von einer Frau, die sich ihm annimmt und die sagt so, nee, das geht nicht, dein Onkel ist entführt worden, wir brauchen dich noch. Und hat irgendwie diesen Sturz von dieser hohen Brücke überlebt. Gut. Und von diesem Zeitpunkt an ist Jin eigentlich, also sein Ziel ist klar, er muss seinen Onkel aus den Händen von Kotum befreien. Und ihr spielt dabei den Jin, der auf die Reise geht, um ein Team zusammenzustellen aus alten Bekannten wie Rezo, der das Video immer macht bei YouTube, ist er der. Yuko, ich weiß gar nicht, ich habe alle Namen gerade einfach auch, sind gerade wie ausgeknipst, aber es gibt verschiedene Figuren, die ihr trefft. Eine etwas ältere Dame, ein so ein bisschen wirren Bogenschießer, ihr müsst erstmal ein Team zusammenstellen, ihr müsst von Yuka den Bruder befreien und so nach und nach tastet ihr euch halt ran, um das im Endeffekt dann die Avengers zu haben, mit denen ihr auf den Tempel von Kotukan marschiert, um euren Onkel da rauszuholen. Das mal erstmal im Groben die Story spoilerfrei, weil gerade habe ich euch nur den ersten Akt erzählt. Insgesamt gibt es, glaube ich, 3 Akte. Ich sage, glaube ich, weil ich zu diesem Zeit das Spiel noch nicht durchgespielt habe. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe aber jetzt 25 Stunden versenkt und ich glaube, mir einbilden zu können, dass ich einigermaßen verstanden habe, wie Ghost of Tsushima funktioniert. Also spielt der Jin und erkundet die Insel. Und diese Insel ist natürlich nicht nur voll mit Aufgaben, die euch natürlich voranbringen sollen und die vor allem auch euren Skilltree in verschiedenen Bereichen pushen sollen, sondern diese Aufgaben bringen euch auch Figuren näher, Waffen näher und so weiter und so fort. Ihr erweitert euer Repertoire die ganze Zeit und was natürlich auch euer Spiel angenehmer macht. Und so ist es aber nicht nur rumlaufen und Missionen erledigen und in viele Kämpfe ziehen, sondern es sind auch Kleinigkeiten. Und warum ich in der Story noch nicht so weit bin, sind all diese Kleinigkeiten, weil ich Ghost of Tsushima links und rechts so beeindruckend schön finde, weil es so schön aussieht, also es ist optisch eine Wucht, gerade die ganzen Open-World-Teile, wenn du halt auf Landschaften schaust, was weiter weg ist und sowas, die Gräser, es sieht schon alles sehr, 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 sehr beeindruckend schön aus, es hat eine extreme Fotooptik, also man kann wirklich an vielen Stellen einfach den Fotomodus, den es auch im Spiel gibt, den man durch das Drücken des rechten Steuerkreuzpads, des Steuerkreuzes erreicht, kann man auch einfach mal schnell ein Foto machen. Und dafür ist das Spiel halt gemacht, so, damit man halt die schönen Bilder festhalten kann und auf Social Media postet, weil das halt für jeden kostenlose Werbung ist. Wenn ich halt schon dreimal Fotos auf Twitter gepostet habe, ist es dreimal kostenlose Werbung. Warum sollen sie dafür zahlen? Die Leute machen einfach, sind so begeistert davon, dass es so schön aussieht, dass es halt teilweise Tweets mit 100.000 Retweets gibt, wo halt einfach nur schöne Bilder von Ghost of Tsushima drin sind. Und die Leute sind so, boah, krass, das sieht so gut aus. Und das ist natürlich die beste Werbung, die du haben kannst, ne? Das ist natürlich ein sehr, sehr schlauer Move. Da merkt man schon, dass inzwischen halt auch sowas mit einbedacht wird, wenn man so ein Spiel macht und der Look von Ghost of Tsushima ganz, ganz wichtig und auch ein wichtiger Verkaufsschlager ist, weil da liegt natürlich das offensichtlich Erste. Das ist wie Tinder, ne? Du siehst nur ein Bild und musst dann entscheiden, mag ich die Person oder nicht. Und es ist da auch so, du siehst es und bist halt, wenn du irgendwie affin bist für das Thema, sofort verliebt in Ghost of Tsushima. Und da zeigt sich halt, wie sich auch in den neuen Jahren, in den letzten Jahren neue Wege gefunden haben, um Social Media sowas zu nutzen. So interpretiere ich das auf jeden Fall für meinen Teil. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Feststellung ist oder dass es faktisch so ist, aber es wirkt halt auf mich wie, wir haben diese Techniken entwickelt und ausgebaut, um halt einfach auch noch andere Leute dafür zu bewegen. Und das finde ich schon krass. Finde ich aber auch gut, will ich keine Kritik dann üben, weil ich es begrüße und weil ich es auch einfach sehr, sehr schön finde. Ghost of Tsushima ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Also die optischen Bedingungen passen schon mal. Natürlich sind die Räume und sowas nicht ganz so detailliert, wie man das jetzt bei Last of Us gesehen hat. Aber Last of Us ist halt auch einfach ein... Also Last of Us ist halt in allen Dingen, Last of Us 2, Videospielen so erhaben. Und Naughty Dog hat die Fahne nochmal so weit höher gehängt für alles, ne? Dass es meiner Meinung nach nicht mehr als Referenz gilt. Dass es sich trotzdem 4 Wochen später verdirbt, ist natürlich klar, weil natürlich kein Spiel, was du die nächsten Wochen anpacken wirst, so gut ist wie Last of Us 2, wenn es dich denn so begeistert hat, wie es mich begeistert hat. Aber ihr wisst ja aus meiner Last of Us 2 Review, dass ich dem Spiel verfallen bin, in seiner Genialität und da auch wirklich dran beharre. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich in meinem privaten Umfeld oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt hier in den regionalen Videospielladen gehe, ich möchte mal ganz kurz jetzt als Side-Note, der hat gesagt, er hat so und so viel von dem Spiel verkauft, ne? Und seine Kunden sind Stammkunden. Viele kommen nochmal rein und erzählen was oder sowas. Er sagt, ich habe niemanden, der das Spiel wieder zurückgibt und verkaufen will. Und jeder meiner Kunden hat gesagt, dass er super glücklich mit dem Spiel war. Und das ist halt, da macht sich halt der Unterschied zu, sage ich mal, dem Frust eines Game of Thrones oder sonst irgendwas. Mir hat letztens ein Hörer auch geschrieben, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Er hat geschrieben, so, das Spiel ist ja auch dafür gemacht, dass der Spieler es hasst, weil es ja einfach auch einem was antut. So. Das fand ich auch irgendwie einen schönen Satz, weil ich mir denke, so, ja, ich will auch ein bisschen, dass das gehasst wird, aber es will auch geliebt werden und den Punkt verfassen dann viele Leute. Aber naja, so ist es halt im Internet. Wir wollen jetzt nicht über Last of Us reden, wir wollen bei Ghost of Tsushima bleiben. Wir wollen auch weg von der Optik, wir wollen eigentlich mehr auf das Spiel eingehen, weil da gibt's so viel Schönes, was man besprechen kann. Natürlich müsst ihr euch hochpäppeln, das heißt, es gibt natürlich Skilltrees. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, euer Onkel hat euch gelehrt, dass man als Samurai eigentlich sehr offensiv kämpft, dass man offen in den Kampf geht, dass man niemanden von hinten in den Rücken sticht. Gleichzeitig ist Jin aber auch natürlich unter neuen Gegebenheiten, weil inzwischen so viele Mongolen auf dieser Insel sind und er in so belagerte Gebiete vordringen muss, dass er natürlich noch erst noch so pusht. Er ist ja noch gar nicht so pusht, dass er da reinrennen kann, kann alle abmähen so und kann damit auch andere Leute in Gefahr bringen. Deswegen muss er auch sneaky werden. Er muss im Endeffekt die Taktiken eines Ninjas anwenden, was er eigentlich für unehrenvoll hält. Und auch da muss man sich entwickeln. Ich spiele tatsächlich gerade sehr offensiv, weil meine Figur schon sehr powered ist. Da kann man auch mal irgendwo reinrennen und ordentlich Rabatz machen. Aber natürlich hat es auch seinen Reiz, irgendwo reinzulaufen und erstmal zu sneaken und was wohin zu werfen und Leute abzulenken und sowas. Gerade bei The Last of Us hat man das ja sehr, 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 sehr viel gemacht. Oder auch bei Sekiro oder sowas. Ich mag das schon auch ganz gerne, dass man halt so sehr sneaky unterwegs ist. Ich hab da viel Freude dran. Muss aber sagen, bei Ghost of Tsushima, und da kommen wir zum nächsten Punkt, leg ich das Sneaken fast ein bisschen ab, weil ich so gerne kämpfe. Das Kampfsystem in Ghost of Tsushima macht nämlich Folgendes. Es ist so ein bisschen so eine Mischung. Also, es fühlt sich ein bisschen an wie Kämpfen bei Batman Arkham. Oder auch bei Spider-Man, das ist ja bewusst eine sehr ähnliche Technik, die man da angewendet hat. Und in so eine Richtung geht man hier auch. So, es kommen mehrere Gegner auf einen zu, man kann die Gegner auswählen. Was ich sehr strange finde, ist, dass man die Gegner nicht anvisieren kann, wie man das aus diesen Spielen kennt. Oder auch jetzt, ich spiele ja immer noch sehr, sehr viel Dark Souls momentan, Dark Souls 3 im Stream. Bei Dark Souls ist es natürlich A und O, dass man seine Gegner anvisieren kann durch das Pushen vom rechten Stick. So Sachen fallen halt hier weg. Das sind natürlich gelernte Mechanismen, die man zum Beispiel, also das hat ja alles so angefangen in Zelda tatsächlich, in Ocarina of Time. Und da ist natürlich die Krux. Und das fehlt so ein bisschen. dass er automatisch Gegner anvisiert oder dass man sich nur zu ihnen dreht. Das lernt man aber, dass man das optimiert. Ideal ist es nicht. Das ist tatsächlich ein kleiner Kritikpunkt, dass die Gegneranvisierung besser sein könnte, dass sie nicht schlecht ist, aber sie könnte noch besser sein. Und ansonsten ist es einfach ein geiles Draufhauen. Ihr könnt natürlich blocken, ihr könnt natürlich einen kleinen Schlag machen, ihr könnt natürlich einen großen Schlag machen. Und dann gibt's auch noch die Breaker. Und je nachdem, also wenn ihr jetzt R2 drückt, ne, dann könnt ihr auswählen. Und diese Breaker erlernt ihr nach und nach. Es gibt Breaker für kleinere Gegner, beziehungsweise Gegner, die nur mit dem Schwert kämpfen. Dann gibt's aber einen extra Breaker für Leute, die mit dem Schild kämpfen oder den Schild sich schützen. Dann gibt's Leute, die mit Speeren kämpfen. Für die gibt's einen Breaker. Und dann gibt's noch das Ganze für Barbaren. Das sind die ganz Großen. Die kriegt ihr nach und nach im Spiel freigeschaltet. Und das Geile ist halt, ihr drückt, sagen wir mal, ihr seid im Kampf und vor euch sind zwei mit einem Schild, einer mit dem Schwert und ein Barbare. Jetzt konzentriert euch erstmal auf die zwei mit dem Schwert, weil ihr habt zwei davon. Dann drückt ihr R2, dann wird das Spiel langsamer, also es geht in so eine Art Bullet Time. Dann drückt ihr auf dem Steuerkreuz nach unten und dann habt ihr die Kampfhaltung ausgewählt, mit der ihr sozusagen die Breaker bei den Schwertkämpfern schneller lösen könnt. Dann macht ihr die zwei Schwertkämpfer platt. Das geht natürlich dann schneller. Versucht natürlich darauf zu achten, dass der Barbar oder der mit dem Schild euch nicht angreift. Dann widmet ihr euch dem Barbaren. Dann drückt ihr R2 und drückt nach links auf dem Steuerkreuz. Dann seid ihr sozusagen schneller im Kampf gegen den Barbaren. Ihr könnt die Kampfhaltung natürlich auch wahren, aber dann dauert der Kampf einfach länger gegen diese Person. Diese Breaker sorgen aber dafür, dass der Kampf dynamischer wird. Und dadurch, dass ihr ständig im Wechsel seid und dann da und dass das alles auch mit so einer leichten Zeitlupe funktioniert, sind die Kämpfe wahnsinnig smooth und wahnsinnig kontrollierbar. Dann könnt ihr natürlich noch Kunais werfen, also so kleine, wie so Ninja-Sterne artig, die ihr auf Gegner schmeißen könnt. Davon habt ihr eine begrenzte Anzahl. Ihr könnt Gegner ablenken. Ihr könnt auch später dann Rauchbomben werfen und könnt auch einen Windschlag machen. Das ist ein Move, den lernt ihr später. Da drückt ihr zwei Tasten gleichzeitig. Dann säbelt er sozusagen so quer durch den Gegner durch und zieht einmal so ein Schwert richtig heftig durch. Der kostet euch halt Energie. Denn ihr habt unten fast ein bisschen wie Dark Souls tatsächlich. Ihr habt unten so kleine so Nöppel. Sagen wir, die funktionieren ähnlich wie ein Estus. Allerdings, den Estus könnt ihr nicht aufladen, indem ihr kämpft, sondern es geht halt nur, wenn ihr ans Bonfire geht oder wenn ihr mal durch Zufall was findet und euch einer geschenkt wird, aber in der Regel müsst ihr eure Estus ja immer am Bonfire aufladen. Das heißt aber auch, das Spiel, die ganzen Gegner tauchen wieder auf. Hier unten ist es natürlich nicht ganz so kompliziert. Wir haben hier keinen Sekiro vor uns, sondern wir haben hier natürlich nur einen normalen AAA-Titel im Stil von Assassin's Creed vor uns. Diese kleinen Perlen lagern sich im Kampf auf. Umso besser ihr kämpft, umso schneller geht das natürlich. Und mit denen könnt ihr dann gewisse Moves ausführen, wie den genannten Windschlag eben. Aber ihr könnt zum Beispiel auch, wenn euch die Energie knapp wird, könnt ihr einfach einmal auf dem Steuerkreuz nach unten drücken und dann wird ein bisschen Energie refreshed, ähnlich wie beim Estus tatsächlich. Also hier, und so entwickelt sich ein unfassbar dynamisches Kampfsystem mit verschiedenen Pariersystemen, mit verschiedenen Breaker-Systemen, was jetzt erstmal kompliziert klingt, aber null kompliziert ist und was für unfassbar viel Spaß sorgt, weil man das Gefühl hat, dieses Spiel hat eine ganz eigene Dynamik dadurch bekommen. Und nochmal eine andere Dynamik. Und es gefällt mir auch besser als zum Beispiel die Dynamik bei Spider-Man oder bei Batman. So. Also ich finde es alles noch ein bisschen mehr on point. Und man findet es schon noch, hat sehr, sehr viel mehr Feinschliff bekommen. Das weiß ich sehr an diesem Spiel zu schätzen. Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich, wirklich loben. Weil in der Hinsicht ist es einfach ein fantastisches Game. Das Kampfsystem macht richtig, richtig viel Spaß. Ihr könnt natürlich auch eure Skills aufbessern und so weiter und so fort. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Denn ihr müsst natürlich euch verbessern. Ihr müsst euer Schwert natürlich irgendwann zum Schmied bringen und dafür sorgen, dass eure Schwerter in einem besseren Zustand sind. Ihr müsst euch eine bessere Rüstung besorgen. Das sind alles Dinge, die findet ihr im Laufe der Story mit Figuren, die ihr trefft und so weiter und so fort. Erstmal den Schmied zu finden und sowas, das ist der Bruder von Yuka. Dafür werdet ihr später dann entlohnt im Spiel und natürlich bringt das euch alles weiter und sorgt auch dafür, dass Jin einfach immer mehr zu einer Kampfmaschine wird. Gleichzeitig könnt ihr aber auch noch zum Beispiel eure Skills entwickeln auf der Ghost-Seite, also wie viel sneakt ihr euch ran, wollt ihr eher mit Tricks kämpfen oder wollt ihr eher nach auf die Fresse gehen, da könnt ihr euch entscheiden und durch ständiges Sammeln von Punkten, die ihr mit so ein bisschen rollenspielmäßig, also ihr kriegt immer Punkte, müsst dann halt selber entscheiden, lege ich das dahin, es ist natürlich alles nicht ganz so, also es ist natürlich alles wichtig, was man da macht, man merkt aber natürlich auch so, gerade wenn man, ich vergleiche das jetzt nochmal mit Dark Souls, weil ich das halt in letzter Zeit jetzt viel gespielt habe, Dark Souls 3, natürlich sind die Entscheidungen, die man hier trifft, für sich selber nicht ganz so rabiat wie die in Dark Dark Souls. So, also irgendwann sind die Skilltrees sind sehr übersichtlich, die sind sehr benutzerfreundlich gemacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, für Dumme gemacht, aber das stimmt nicht, weil ich bin auch selber dumm bei sowas. Und deswegen, die sind sehr benutzerfreundlich gemacht, das kann man alles eher verstehen. Und so ist Ghost of Tsushima, ich spiele es auf Mittel, jetzt auch kein besonders schweres Spiel, sondern es ist eher einfach nur ein krasses Erlebnis, dass, wenn man sich erstmal reingefuchst hat und versteht, wie das Kampfsystem funktioniert und wie man sich generell in diesem Spiel fortbewegt, dann kann man da einfach viel mehr erreichen und kann seine Punkte so setzen, dass man das alles einfach noch geiler macht. Aber irgendwann wird man, früher oder später wird man eher an den Punkt kommen, wo man alles hat. Weil das Spiel einfach so riesig ist und so viel Platz einem lässt, dass man unfassbar viel erleben kann. Und mit dem Erlebten kommen natürlich auch weitere Skillpoints dazu. Denn alles, was ihr an Aufgaben abschließt, alles, was ihr findet, bringt euch natürlich immer ein bisschen weiter. Es gibt immer so kleine Ränge, in die ihr reinkommt. Und wenn ihr dann so 6 Kugeln voll gemacht habt, eine Kugel ist auch immer wie eure Währung, mit der ihr euch sozusagen in eurem Skilltree oder in eurem Angebot an Dingen, die da sonst noch so rumliegen, was euren Charakter verbessert. Wenn ihr mehrere dann von denen voll habt, dann geht halt wieder so eine, dann seid ihr auf dem Level und dann seid ihr die Legende und so weiter und so fort. Und ihr werdet immer, euer Status wird auch immer krasser. So im Laufe des Spiels werden die Leute, am Anfang sind sie so, ah, die Samurai, und dann so, es ist der Geist, so. Also euer Status und auch die Ehrfurcht der Leute, der Bewohner von Tsushima, die wird euch halt immer entgegenkommen. Ihr müsst aber nicht nur irgendwie Aufgaben erledigen, Missionen und kleine Missionen und so, ne, sondern ihr könnt auch zum Beispiel andere schöne Sachen erleben. Zum Beispiel könnt ihr Füchse jagen. Es gibt die Mission Fuchsbau. Fuchsbau, davon sind mehrere in der Landschaft versteckt. Da gibt's Talismänner zu entdecken. Talismänner sind, könnt ihr euch auf euer Schwert setzen, dann habt ihr verbesserte Skills. Und zum Beispiel, also diese typischen, ne, so ein bisschen Perks-mäßig, so 20% mehr Schaden bei dem und dem Angriff, 30% mehr Angriffskraft, wenn die Energie nur noch bei einem Drittel ist, ne, sowas kennt ihr so, das hat man schon in vielen Spielen gesehen. Das sind die Talismänner, die könnt ihr auf euer Schwert setzen, ihr könnt euch nach und nach Slots für dieses Schwert freistellen für eure Talismänner und die kriegt ihr halt unter anderem, wenn ihr zum Beispiel den Fuchsbau macht. Fuchsbau ist eine Mission, da kommt ihr zu einem Baum, da ist ein kleiner Fuchs und dem rennt ihr einfach nur hinterher, der rennt weg und ihr rennt ihm hinterher und dann lauft ihr dem Fuchs hinterher und er führt euch zu einem Schrein und da findet ihr den nächsten Talisman, da betet ihr dann hin. Oder ihr lauft durch die Gegend, da ist eine kleine Platte, so ein kleiner Sitz und er guckt in so eine Landschaft, dann setzt euch hin und schreibt ein Haiku. Das ist zum Beispiel auch eine richtig schöne Sache. Ihr schreibt ein Haiku, ein ganz kleines Gedicht, bestehend aus 3 Sätzen. Ihr setzt euch dahin, guckt in die Ferne, dann guckt ihr erst auf die Bäume, dann stehen euch 3 Sätze zur Auswahl oder ne, kleine Sätze, so die unter der Überschrift zum Beispiel Angriff. Oder der Angriff oder die Nacht des Schreckens oder sowas heißt das dann. Und dann so, der Himmel war schwarz, kein Licht war zu sehen, alle tot, sowas halt, keine Ahnung. Da müsst ihr euch halt irgendwie entscheiden und dann aus insgesamt 3 Abschnitten immer den schönsten Spruch wählen und das Gesicht so zusammenfügen, den Haiku so zusammenfügen, wie ihr den gerne haben wollt. Und das sind zum Beispiel alles Elemente, die sind sehr, sehr schön, die machen sehr, sehr viel Spaß. Es gibt noch Quellen, heiße Quellen, da könnt ihr einfach drin baden, die erweitern dann euren Lebensbalken noch ein bisschen und sowas, wenn ihr den findet. Also auf lange Sicht, ist nicht nur kurzzeitig, sondern langzeitig, habt ihr dann die Möglichkeit, dass euer Skilltree da eure Energieanzeige erweitert wird und so weiter und so fort. Also es gibt unfassbar viel zu entdecken. Es gibt noch so Bambusstäbe, die man abschlagen kann. Da müsst ihr bestimmte Tastenkombinationen drücken. Es gibt ganz viele Nebenmissionen. Es gibt so viele Figuren, die sagen, hey, guck mal hier, ihr lauft irgendwo durch, dann kommen halt Gegner oder beziehungsweise dort liegt jemand Gefangenes und der gibt euch wieder einen Tipp für ein anderes Gebiet und ihr lauft einfach rum. Dann gibt's noch irgendwelche Schreine zu erklimmen. Die sind aber natürlich nicht, das waren mal irgendwelche einfachen Wege hoch zum Schrein. Natürlich sind die kaputt und im Endeffekt habt ihr dann da haben sie tatsächlich so ein bisschen was von einer meiner Lieblingsmissionen in Far Cry. Mal in Far Cry 5, aber auch in New Dawn, was vor einem Jahr rauskam, über einem Jahr. Da gab's Gegner, gab's Missionen, da musste man immer so in so Gebäude rein und dafür musste man immer Aufgaben erfüllen. Und das war immer was anderes. Und das mochte ich eigentlich fast am liebsten, weil da hatten sie so ein bisschen. Da war was Kreatives dahinter. Das war nicht so dieses typische, geh da rein, erlege 30 Gegner und nimm die Basis ein, sondern da hat sich mehr dahinter verborgen. Und das habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst bei den Far Cry-Spielen. Und sowas haben sie halt hier auch so, ne, dass man diese Schreine erklimmen muss. Und die Schreine erklimmen ist nicht einfach nur irgendwo hochlaufen, wie jetzt, sag ich mal, typischer Turm bei Assassin's Creed früher, in den ersten Assassin's Creed-Spielen vor allem, sondern das ist alles irgendwie bei dem einen muss man dann eher um so eine Quelle laufen, bei dem anderen muss man eher viel kriechen, bei dem anderen muss man an der Seite von so Steinwänden hochklettern und sowas, weil das halt alles kaputt ist. Beim einen muss man sehr viel springen, beim anderen muss man mit seinem Haken, man kriegt später noch einen Enterhaken, mit muss man viel damit agieren und sowas. Und da merkt man halt, da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, um nicht immer das Gleiche zu machen und hat so die Fehler, die gerade alte Assassin's Creed-Teile oft gemacht haben, die hat man hier einfach ausgemerzt. Und ja, das ist das, was man sagen kann über dieses Spiel. Man muss natürlich noch den Showdown erwähnen, wenn man zum Beispiel in eine Gegnergruppe reinläuft, man sieht die. Wie gesagt, man kann sich generell entscheiden, gehe ich eher sneaky dran, man kann sich im weißen Gras, in diesem weißen Blumengras, hohen Gras kann man sich tarnen, kann dann einfach durchlaufen auf den Knien, kann Gegner abmeucheln. Aber wie gesagt, ihr seid auch ein bisschen im schlechten Gewissen, weil euer Onkel hat euch ja gesagt, das macht man eigentlich nicht, also geht ihr offensiv rein. Dann geht die Herausforderung an. Das heißt, ihr drückt auf dem Steuerkreuz nach oben, das wird euch natürlich auch angezeigt, dann kommt ihr dahin, dann steht da ein Samurai und oder kein Samurai, aber ein Mongole euch gegenüber mit einer riesigen Axt oder sowas und dann startet der Showdown und ihr müsst im Endeffekt zum richtigen Zeitpunkt, es ist wie ein sehr einfaches Quicktime-Event, ihr müsst zum richtigen Zeitpunkt, der steht halt da, ihr habt euer Schwert in der Hand und wenn er auf euch zurennt, müsst ihr im richtigen Moment einfach einen Schwertschlag aktivieren und dann tötet den mit einem Schlag. Und das könnt ihr natürlich auch weiter ausbauen. Das heißt, dass dieser Modus, normalerweise geht es nach dem Modus direkt fließend über in den Kampfmodus, aber wenn ihr zum Beispiel das erweitert, dann habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, alles klar, ich töte jetzt noch einen auf die Art und Weise, noch einen. Also ihr habt mehr Optionen. Wenn drei, auf einmal rennt nicht mehr einer auf euch zu, dann rennt der eine auf euch zu, dann rennt noch einer auf euch zu, noch einer auf euch zu. Und so habt ihr halt im Endeffekt dafür gesorgt, dass ihr diese Technik besser weiterentwickelt. So. Und das macht Ghost of Tsushima alles zu einem wunderbaren Spiel, das wirklich fabelhaft ist und fabelhaft aussieht und das deswegen sehr, sehr, sehr sich sehr vielschichtig anfühlt und wo man einfach sehr viel erkunden will, weil es einfach sehr viel Interessantes zu sehen gibt. Die Figuren sind nicht uninteressant geschrieben, die man so unterwegs trifft, auch gerade die alten Freunde und sowas. Es ist natürlich alles nicht so krass wie in Last of Us. Last of Us hat einfach bestimmt auch verdorben, was jetzt, sage ich mal, Character Writing angeht, weil das einfach auch natürlich auf einem ganz anderen Level stattfindet, einfach zu gut war. Aber man muss trotzdem sagen, Ghost of Tsushima schafft viel mehr als Assassin's Creed. Assassin's Creed hat mich storymäßig, also es gibt ja Leute, die sagen, ja, die Story bei Assassin's Creed, die war schon immer richtig krass. Ich glaube, nichts ist mir scheißegal als die Story von Assassin's Creed. Also auch ein Ezio oder sonst irgendwas, ich fand's immer egal. Ich habe da immer keinen Bezug zu gehabt, mir war das immer nicht wichtig. Aber hier merkt man schon, gerade ein Shin Sakai ist einfach eine Figur, die mir wirklich, wirklich, wirklich sympathisch ist. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass Daisuke Tsuji aus Man on the High Castle einfach einen sehr, sehr guten Job macht als sein Gesicht, der den schön synchronisiert hat, der so eine ehrhafte Figur ist, die man sehr an sein Herz schließt, der coole Figuren trifft. Das ist alles so ein bisschen cool, aber es ist auch alles sehr ehrenvoll, es ist alles sehr verneigend vor der japanischen Filmkunst. Und Ghost of Tsushima ist einfach deswegen ein großes, großes Geschenk und eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre. Das muss man einfach so sagen. Es ist immer einfach ein anderes Setting. Es macht Fehler, die mich in Assassin's Creed nerven, nicht. Es ist vielleicht auch, hat vielleicht gerade noch so die richtige Größe. Es hat so den Hang zum Großsein, zu groß sein, aber es ist nicht zu groß. Es ist immer noch sehr schön. Es erinnert mich manchmal ein bisschen sogar schon fast an Red Dead Redemption. Auch gerade mit dem ganzen Rumreiten, mit dem Pferd, irgendwie dann über die Weide und sowas. Es sieht fantastisch aus. Es hat extrem, auf der PlayStation Pro läuft extrem flüssig. Es performt richtig, richtig High-Level. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu erkunden noch. Immer wieder neue Kleinigkeiten, die man erkunden kann, die euch irgendwas bringen. Also ich bin wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Während ich hier rede, habe ich einfach auch schon wieder richtig Bock, weiterzuspielen. Ich habe keine großen Kritikpunkte, wie gesagt, so Kleinigkeiten, wie meine nicht ganz so gut funktionierende Kamera im Kampf oder dass jetzt die Story nicht die aller innovativste ist, natürlich bei Weitem nicht solche Kracher mitbringt, wie jetzt The Last of Us oder sowas, wo man sagt so, boah, was wirklich, das macht ihr, sondern es ist halt eher, ne, aber man muss sich auch erst dran gewöhnen. Es ist eine neue Marke, es sind neue Figuren, man baut auch noch nicht direkt, bondet noch nicht so richtig emotional, aber Ghost of Tsushima macht da schon sehr, sehr viel richtig. Es ist ein wahnsinnig schönes Verneigen, ein ehrenvolles Verneigen, im wahrsten Sinne des Wortes, vor Kurosawa, heißt er, ich vergesse es immer, ich bin immer schlecht mit diesen ganzen Kurosawa, so, vor Kurosawas Werken und man kann auch einen Kurosawa-Modus anmachen, da ist das Ganze dann in schwarz-weiß, das ist schon echt geil, so, also man merkt, da ist ein Ziel verfolgt worden und dieses Ziel hat man auch erreicht. Ich kann Ghost of Tsushima nur loben, wer Bock hat wieder auf ein geiles Open-World-Spiel mit toller Optik, einer ganz tollen Atmosphäre, einer ganz tollen Liebe für die japanische Kunst, dem typischen Skilltree mit viel zu decken, mit einer schönen Story und einer sehr, sehr großen Spielewelt, die trotzdem irgendwie greifbar und machbar ist und nicht zu viel beinhaltet, wo die irgendwie immer gerade das richtige Maß hat. So, wenn man mal sieht, wie viele Teile dann im Endeffekt auf einer Insel versteckt sind und das ist immer, also auf einem Teil der Insel, dann merkt man so, die sind gerade noch im Rahmen geblieben. Und das finde ich halt ganz gut so. Also da macht einfach Ghost of Tsushima weitaus mehr richtig als viele, viele, viele seiner Konkurrenten. Und hier hat Sucker Punch wirklich ein Händchen bewiesen für ein sehr, sehr rundes, schönes Spielerlebnis. Und ich glaube, das ist auch alles, was ich zu dem Spiel sagen muss. Ich brauche keinen Spoilerteil aufzumachen. Ghost of Tsushima ist ein extrem atmosphärisches Werk, was ich von Open-World-Spielen gar nicht so sehr gewohnt bin. Weil Open-World-Spiele ja auch immer ein bisschen Platz haben, dadurch, dass sie halt Open-World sind. Ne? Last of Us packt dich ganz anders, weil es dich ja auch in diese schlauchige Welt steckt, ne? Dieses schlauchige Spiel in Anführungsstrichen. Nicht negativ gemeint, aber du hast ja einfach so einen strikten Faden, den du verfolgst. Und hier ist alles ein bisschen freier. Und das ist ja immer bei Open-World-Spielen so. Du bist immer ein bisschen freier. Du kannst natürlich 5 Stunden rumreiten und Kleinigkeiten erledigen oder du kannst erstmal nur die Story verfolgen. Und ich bin halt jemand, der erstmal gucken will. Der erstmal ganz viel rumreitet, der reingeht, ah, was ist da hinten noch? Okay, krass, okay, alles klar. Und so gehe ich da auf große Erkundungstour. Und das ist das, was ich aus diesem Spiel mitnehme. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und es ist wirklich ein großartiger Titel, den ich noch durchspielen möchte. Es ist auch nicht so schwer, die Platin-Trophäe zu bekommen. Und die PlayStation 4 kann sich fast gar nicht besser verabschieden aus diesem Jahr. Das muss man mal sagen. 7 Jahre sind rum und die PlayStation 4 hat wirklich einfach an allen Ecken und Enden delivered, sage ich als Xbox-Hooligan, als Nintendo-Hooligan. Man kann die PlayStation 4 nicht haten. So viele schöne Erlebnisse, so viele schöne Spiele. Uncharted, Spider-Man, Horizon, Shadow of the Colossus Remake, Last of Us 2, Detroit, jetzt Ghost of Tsushima und noch ein paar andere Perlen, die letzten Jahre so rausgekommen sind, die ganzen VR-Geschichten und so weiter und so fort. Da ist wirklich viel Gutes dabei und das müssen wir loben und deswegen Liebe, Liebe, Liebe für die PlayStation 4 und diesen fast perfekten Abschluss mit Ghost of Tsushima für diese Konsole. Da kann man sich nur verneigen. Große, große, große Leistung von Sucker Punch. Tolles Spiel. Die Fehler von Assassin's Creed erkannt, ausgemerzt. Valhalla wird sichtlich schwer haben, auch wenn es ein anderes Setting ist. Aber das sieht mir schon wieder alles viel zu hektisch und zu bunt und zu viel aus. Und da, finde ich, hat einfach Ghost of Tsushima den richtigen Ton getroffen. Es ist einfach die richtige Menge von allem. Und das mag ich sehr, sehr gern. Wieder ein PlayStation-Exclusive, den ich mag. Schöne Grüße an Tino an der Stelle. So, ich hoffe, da wird richtig drauf gewankt, Bruder. Weil Tino freut sich immer. Weil Tino ist ja so ein PlayStation-Ultra. Also mein Bruder Hetzen. Und der ist so PlayStation Ultra, ne? Und der weiß halt, dass ich Xbox Boy bin. Und immer wenn ich ein PlayStation Spiel liebe, dann freut er sich ganz toll. Als hätte er es gemacht. Weil er sich dann freut, dass ich was auf seiner Konsole toll finde. Wie hängen geblieben kann man sein, oder? Lieben wir. Schöne Grüße an Hetzen an der Stelle, der streamt auch. Naja. Leute, wir sehen uns die Woche noch im Stream bei Dark Souls und natürlich die Xbox-Pressekonferenz wird sich noch reingepfiffen. Es geht auf jeden Fall die nächsten Tage hier weiter. Ich habe jetzt die letzten 2 Streams mal ausgesetzt, weil ich mich wirklich Ghost of Tsushima widmen wollte. Das war mir jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich darf keine Streams mehr planen. Das ist jetzt ein Learning aus Last of Us und jetzt aus Ghost of Tsushima. Keine Streams mehr planen, wenn es große Titel sind, auf die ich mich sehr, sehr freue. Es sei denn, es macht Sinn, sie im Stream zu zeigen, aber selbst da weiß ich nicht. Will ich einen Cyberpunk zeigen im Stream? Was weiß ich noch nicht, ne? Ist ein bisschen schwieriger. Aber ist jetzt auch erstmal alles gar nicht so wichtig, Leute. Wir machen jetzt Feierabend an dieser Stelle. Ghost of Tsushima, große Empfehlung. Ich bin wirklich begeistert, was die PlayStation in letzter Zeit an Exclusives rausgehauen hat. Ganz, ganz tolles Jahr. Auf jeden Fall eines der wichtigen Spiele des Jahres. Auf jeden Fall ein GOTY-Titel. Da, glaube ich, muss man gar nicht drüber streiten, dass es dieses Jahr in den Top 10 landen wird. Da hat sich wirklich was sehr, sehr stark in mein Herz gebrannt. Nur Liebe, nichts als Liebe für Ghost of Tsushima. Und jetzt schicke ich euch auch schon ins Ende dieser Folge. War gar nicht so lange, aber reicht ja auch an der Stelle, ne? Wir sehen uns im Discord, wir sehen uns auf Patreon, da gibt's ein paar Sonderformate, da gibt's dann den Mandalorian-Talk mit Lukas und mir, da gibt's aber auch natürlich den Shogi-Talk, da geht's nächste Woche auch weiter mit Folge 3 und natürlich gibt's da die beste Community der Welt auf dem Discord und es gibt natürlich auch noch Twitch, da gehen wir straight Richtung Dark Souls 3 Finale. Die Xbox-Pressekonferenz wird geguckt und so weiter und so fort. Nächste Woche spiele ich mit Lucky Way Out zusammen vor der Kamera durch. Das wird auch noch alles richtig toll. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Ihr freut euch drauf. Alle freuen sich drauf. Jetzt spielt aber erstmal Ghost of Tsushima und ich schicke euch alle in den Feierabend. Bis dahin, gehabt euch wohl und ein Kuss auf die Nuss. Maxi, Nicolassi, Maria Lein, Fönre, Nothoma. Tschüss.